Kannst du die Frage einfach mal zurückstellen, weil ich auf diese Frage wollte ich eigentlich im dritten Teil des Referats eingehen. Und ich würde gern, bevor ich auf diese Frage eingehe, noch mal ein paar Worte zu der Art und Weise sagen, wie der Staat eigentlich dieses Bankwesen beaufsichtigt. Aber ich komme da noch zu, ich habe es versprochen.
Aber eine Antwort ist gegeben, ja. In deiner Redeweise ist es fahrlässige, er schreibt sich so viel Geld zugute, wie er haben will. Mhm. Nein, nein, das Verhältnis ist ein anderes. Der macht tatsächlich das Verhältnis auf, er räumt den Banken im Verhältnis zu deren Geschäft das Staatsgeld ein, was sie für ihr Geschäft brauchen. Also da steckt er sich nicht in die eigene Tasche, sondern damit deckt er das Geschäfte machen und das Geschäftskriterium des Finanzkapitals.
Scheint das heute nicht so zu sein, dass die beliebig...
Was habe ich denn? Ich hab doch gar nicht...
Moment, also nochmal das zu ändern. Das ist doch so, dass die Banken müssen Wertpapiere hinterlegen und der Staat urteilt darüber, ob das richtige Wertpapiere sind oder ob sie das nicht nehmen. Da haben sie auch, also die nehmen ja auch nicht alles. So, und in dem jetzt Moment... Schon. Wenn die Werte inzwischen ist es vielleicht gelockert, das mag ja sein. So, und in dem Moment, wo die Banken diese Wertpapiere wieder zurücknehmen, dann wird ja auch dieses vom Staat gestiftete Buchungsgeld wieder vernichtet.
Richtig, sehr richtig, völlig korrekt, ja.
So, das heißt also, der Staat bindet sich ja dann an gewisse Regeln, weil das, was er vielleicht als faschistischer Staat gemacht hat, nämlich durch seine Staatsgewalt einfach Geld geschaffen hat, weil dies sich als nicht funktionabel herausgestellt hat.
Ja, aber schau mal, ich glaube, du verwechselst zwei Sachen, deswegen sage ich das nochmal. Ich habe gegen deine Argumente gar nichts. Ich meine, du verwechselst da nur was. Ich habe nicht behauptet, dass der Staat beliebig viel Geld in Umlauf bringt. Ich habe auch nicht behauptet, dass er keine Kriterien dafür hätte, wie viel er in Umlauf bringt. Ich habe nur zwei Sachen unterscheiden wollen. Die Qualität des Geldes als Geld hat ihren Grund in der Gewalt, die dieses Geld emittiert. Das ist deswegen Geld, tautologischerweise, weil der Staat sagt, ich definiere dieses Geld als das gesellschaftlich gültige Zahlungsmittel. Und das ist die Materiatur, auf die sich alle Anweisungen auf Geld in dieser Gesellschaft beziehen. Das konnte man übrigens ganz praktisch studieren an zwei Großereignissen unserer eigenen kürzlichen Geschichte. Das eine war die Aneignung der DDR mittels D-Mark und das zweite war die Einführung des Euro. Bei der Aneignung der DDR mittels D-Mark, da sind sie rübergefahren mit ihren Geldkoffern und haben die DDR-Mark aus dem Verkehr gezogen und gesagt, das ist kein Geld mehr. Man, das war auch vorher keins, aber das ist, erfüllt auch nicht die elementaren Funktionen des Kaufens und Verkaufens, wie es in der DDR erfüllt hat. Das ist einfach wertlos, und zwar in dem ganz Band, nicht in dem inflationären Sinne, sondern in dem Sinne von, damit kann man nichts mehr kaufen. So. Und beim Euro genauso, da gab es diese berühmten Umtauschaktionen, kennt ihr ja alle. Also da wird nochmal ganz offensichtlich, dass die Qualität des Geldes als Geld, und auf das, darauf kam es mir in dem ersten Argument an, sich nicht irgendeiner Natur dieses Zettels verdankt, sondern der Gewalt, die sagt, das lege ich gesetzlich als das Zahlungsmittel fest und wer Banknoten nachmacht oder nachgemacht in Umlauf bringt, wird mit Gefängnis nicht unter ... bestraft. Und damit wollte ich erstmal bei den jetzigen Maßnahmen darauf hinweisen, dass wenn Not am Mann ist und wenn der Staat es für zweckmäßig erachtet, es ja auch ganz offensichtlich nicht so ist, dass es irgendwelche außer ihm existierenden Hindernisse dafür gibt, dass er einfach so viel von dem Zeug dann auch in die Zirkulation reinbringt, wie er meint, dass das da drin sein soll. Das ist aber nicht das Gleiche wie die Behauptung, und das würde er dauernd tun, und dafür hätte er keine Kriterien, und das wäre ihm wurscht. Das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, die staatliche Geldhoheit ist eine Sache, seine Macht ist eine Sache, und die Frage, nach welchen Gesichtspunkten und warum stattet er wen mit welchen Summen dieses Geldes aus, ist eine zweite. Und da meine ich, hast du recht, klar, der Faschismus ist da anders mit umgegangen. Übrigens, bei Kriegshaushalten ist es eigentlich fast immer so, dass Staaten da ein bisschen anders mit umgehen. Also ich glaube auch nicht mal, dass das ein Spezifikum des Faschismus war, aber gut, ist ja wurscht. Und deswegen habe ich gegen den Einwand, wohin der Staat kann doch nicht, gesagt, das ist nicht eine Frage des Könnens. Können könnte er schon, er will das gar nicht.
Ist das nicht auch noch aus einem ganz anderen Grund ein anderes Thema, ob der Staat sich Geld schafft, um seinen Bedarf an Rüstung einzukaufen, oder ob er seine Banken mit Kredit versorgt?
Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich würde gerne dieses Thema auf den dritten Punkt vertagen, weil da wollte ich ja dann was dazu sagen. Mhm. Natürlich ist das ein anderes Thema.
Insofern passt das gar nicht als Einwand.
Ja, natürlich ist es ein anderes Thema. Und nochmal zu der Methode des In-Umlauf-Bringens. Vielleicht kann ich das letzte Argument nochmal wiederholen, um das nochmal deutlich zu machen, warum ich drauf raus wollte. Wenn der Staat sagt, mein Zentralbankgeld kommt darüber als gesellschaftliches Zahlungsmittel in Umlauf, dass ich den Liquiditätsbedarf der Banken decke. Und das tue ich gegen Sicherheiten und gegen Zinsen. Dann kann man sich das ja nochmal so klar machen, davon wurde vorhin schon mal korrekterweise darauf hingewiesen, dann tut er das ja nicht deswegen, weil er an den Zinsen Geld verdienen will, und aus einem geschäftlichen Interesse. Er ahmt, wenn man so will, in gewisser Weise ein Bankgeschäft nach, aber das, was er da macht, ist eigentlich nicht dasselbe wie ein normales Bankgeschäft. Sondern er verlangt den Banken ab, dass sie den Beweis antreten, dass sie eine zweckmäßige Verwendung dieses Geldes, dass sie erstens in der Lage sind, das zweckmäßig zu verwenden, das sind die Sicherheiten, also die haben bewiesen, dass sie solide Kreditinstitute sind, und sie sind auch zukünftig in der Lage, damit richtig zu verfahren, weil sie in der Lage sind und bereit sind, die Zinsen zu zahlen, also banktechnisch damit kalkulieren. Und mit diesen beiden Gesichtspunkten teilt er doch mit, was er will, was mit seinem Geld gemacht wird. Kannst auch sagen, es kommt kein Zettel von ihm in die Welt, der nicht schon mit dem Auftrag losgeht, zu sagen, da soll mehr draus werden. Und da sorgt er ganz schlicht und einfach so dafür, dass er sagt, die Bank muss dafür zahlen. Ja, dann muss es sich für sie aber auch lohnen, dafür zu zahlen. Das heißt, das Geld kommt schon, wenn du so willst, mit dem Auftrag des Mehrwerdens in die Hände der Bank, und das aus gutem Grund, weil das soll ja die Bank machen, das war ja mein Ausgangspunkt. Die soll doch dafür sorgen, dass der gesellschaftliche Geldreichtum mehr wird. Und insofern hast du vollkommen recht, ein Kriterium fürs Mehrwerden. Das Kriterium fürs Mehrwerden heißt, die Bank muss beweisen, dass sie ein guter Agent des Mehrwerdens ist. So kann man es vielleicht auch zusammenfassen. Also geht es ihm dann offenbar auch darum, dann hat er daran auch seine Kriterien, und dann gibt es auch nicht jedem und auch nicht für jedes, sondern eben unter diesem Gesichtspunkt. Ich will trotzdem, bevor ich auf die ganze Abteilung eingehe, die jetzt immer schon im Gespräch war, noch ein paar Überlegungen zwischenschieben zu dem leidigen Thema Aufsicht und Kontrolle. Und zwar deswegen, weil ja ausweislich dieses Zitat von Prantl, aber da gibt es ja noch mehr von, ja, die mangelnde und fehlende und abwesende Aufsicht des Staates als der Hauptargumente dafür ist, warum die Krise angeblich ausgebrochen ist. Kontrolle und Aufsicht als Krisenverhinderung. Ich würde mal nach dem ersten Punkt, den ich gemacht habe, sagen, das kann schon deswegen nicht sein, weil eigentlich schon in der Liquiditätsversorgung der Staat klarstellt, dass er schwer für das spekulative Geschäft der Banken ist, solange es klappt natürlich. Den Liquiditätsbedarf der Banken unterschreibt er und der stammt ja gerade und nicht zuletzt eben aus diesem spekulativen Geschäft. Und insofern ist es von daher schon nicht ganz wahrscheinlich, dass wenn er dann hergeht und sagt, und ich erlasse jetzt Regeln und Vorschriften dafür, wie das Bankgeschäft zu gehen hat, dass er da plötzlich seinen Standpunkt ändert und sagt, jetzt muss man da ganz fürchterlich aufpassen und denen lauter Beschränkungen auflegen, dass sie es nicht zu wild treiben. Dabei geht es überhaupt nicht darum, irgendetwa den Nachweis zu führen, dass der Staat den Banken nicht auch gelegentlich was verbieten würde. Natürlich tut er das. Das ist sowieso immer so. Wenn der Staat Interessen ermächtigt in dieser Gesellschaft, also ihm Machtpositionen genehmigt und zuschreibt, dann will er natürlich, dass diese Macht auch sachgemäß zum Einsatz kommt. Insofern gehört zu jeder Ermächtigung immer eine Beschränkung dazu. Und das Interessante ist eigentlich nicht der Streit darum, hat er den Banken jetzt Vorschriften gemacht oder nicht, sondern was ist eigentlich der besondere Charakter der Vorschriften und der Auflagen und der Kontrolle, die der Staat gegenüber diesem Sektor walten lässt. Also nochmal, um sich das klar zu machen. Was der Staat da ermächtigt im ersten Schritt, ist eine Geschäftssphäre, deren Geschäftstätigkeit in Spekulation besteht. Erstens, zweitens, die lauter Abhängigkeiten stiftet und drittens, die lauter Gegensätze in die Welt bringt. Ja, klar muss man auf sowas aufpassen, wäre ja noch schöner. Ich fange mal mit den Gegensätzen an. Schulden als Geschäftsmittel. Daraus ergeben sich zwei rechtlich neue Kategorien, von denen Marx, glaube ich, so wenn ich mich richtig erinnere, schon im dritten Kapitel des ersten Bandes sagt, dieses Verhältnis sehe von Haus aus weniger gemütlich aus als das einfache Verhältnis von Warenkäufer und Verkäufer. Und das weniger gemütliche dieses Rechtsverhältnisses liegt daran, dass bei dem Verhältnis von Gläubiger und Schuldner ja eine eigentümliche Trennung stattfindet, nämlich die Trennung zwischen Eigentum an einer Sache und der Verfügung über sie. Damit ist ein Gegensatz gestiftet. Der Eigentümer, dem das Zeug ja weiterhin gehört, will ja sein Eigentum nicht dadurch beschädigt bekommen, dass der andere darüber verfügt. Und der andere, der darüber verfügt, möchte natürlich diese Verfügung möglichst für sich nutzen und hat deswegen immer gute Gründe, sich nicht unbedingt an die, entweder aus Fähigkeit oder aus Wollen, sich nicht unbedingt daran an das zu halten, was der Eigentümer von ihm als Produkt seiner Verwendung will. Das ist ein Gegensatz und dieser Gegensatz spielt sich, so wie die Dinge liegen, ja in der herrschenden Klasse weitgehend ab, also zwischen zwei Fraktionen von Bürgern, an denen der Staat sehr interessiert ist, nämlich den Bankern auf der einen Seite und den Industriellen auf der anderen. Und natürlich hat er da massenhaft Gegensätze zu regeln, nämlich Vorschriften darüber zu erlassen, was der Eigentümer gegenüber demjenigen darf, der jetzt über dieses sein Eigentum verfügt und was umgekehrt derjenige, der darüber verfügt, für Rechte und Pflichten gegenüber demjenigen hat, das über dessen Eigentum er verfügt. Da gibt es keine aus der Sache heraus sich ergebende Stelle, an denen sich diese beiden Interessen treffen. Treffen tun die sich in dem Moment, wo der Kreditvertrag unterschrieben wird, aber danach gehen sie sofort ganz schnell auseinander und treten im Gegensatz zueinander. Und deswegen ist das Verhältnis für sich eines, was nur dadurch überhaupt gangbar gemacht wird, dass der Staat vorschreibt, was wer dem anderen gegenüber darf. Also der erste Grund für Vorschriften in dieser Abteilung ist erstmal, dass dieses Verhältnis überhaupt geht. Es ist nicht eine zusätzliche Kontrolle, die das Verhältnis beschränkt oder es behindert, sondern das überhaupt dafür sorgt, dass dauerhafte, verlässliche Kreditbeziehungen überhaupt zustande kommen und haltbar sind. Die sind überhaupt nur, kommen überhaupt nur zustande und sind überhaupt nur haltbar, weil die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien als Rechte vom Staat garantiert werden und einklagbar der Staat sich hinter beide Interessen steht und ihnen Erlaubnisse und Verbote zuteil werden lässt, bezogen auf ihre jeweilige Seite des Kreditgeschäfts. Also aus der Verfügung über Eigentum darf keine Verletzung des Eigentumsrechts werden und umgekehrt darf der Eigentümer nicht in unbilliger Weise von demjenigen, der darüber verfügt, Sachen verlangen, die dessen Interesse an der Verfügung grundsätzlich widersprechen. Das ist so ungefähr die Materie, die es da zu regeln gibt und die in den entsprechenden Paragraphen festgehalten wird. Es gibt ein Beispiel, an dem ich das exemplifizieren wollte. Das geht ganz einfach. Es gibt im Kreditwesengesetz eine Vorschrift, dass jeder, der ein Konto bei einer Bank hat, das Recht hat, sich das Geld, das auf diesem Konto liegt, in bar auszahlen zu lassen. Das ist eine sehr interessante Vorschrift, weil man denkt irgendwie, das ist ja doch wohl selbstverständlich, oder? Nein, überhaupt nicht. Der Staat geht ganz selbstverständlich davon aus, also er verbietet die Einrichtung von Kreditinstituten, bei denen das nicht der Fall ist. Und der Staat geht ganz selbstverständlich davon aus, dass findige Geschäftsleute auch auf die Idee kommen könnten, Konten einrichten zu lassen und sagen, dein Geld siehst du nie wieder, aber du kriegst von mir immer wieder ein neues Zahlungsversprechen, du musst dir keine Sorgen machen. Nein, sagt der Staat, da so geht's nicht. Das ist und bleibt das Eigentum desjenigen, dem das Konto gehört und deswegen hat er auch das Recht darüber, über dieses Eigentum in der Form zu verfügen, in der hierzulande das gültige Geld existiert. Also das erstmal in eine so elementare Fassung dieses Aufsichtswesens. Und da merkt man übrigens auch, wie dieses Aufsichtswesen von dem spekulativen Charakter des Geschäfts ausgeht. Also ausgeht davon, dass die Bank selbstverständlich das Geld nicht hat, sondern damit ganz was anderes macht, während derjenige den Rechtsanspruch auf seinem Konto stehen hat, dass man sie also darauf festlegen muss, dass auch wenn das Geld ganz woanders hin verliehen ist, sie trotzdem dafür gerade stehen muss, dass es im Zweifelsfall auch in bar verfügbar ist. Und das Zweite, woran man sieht, dass es dem Staat überhaupt nicht um ein Verbot oder eine Beschränkung von Spekulation geht, das sieht man an den ganzen Vorschriften, die es gibt, wenn Kreditgeschäfte scheitern. Also wenn Unternehmen pleite gehen oder auch Banken pleite gehen, dann gibt es eine Masse von Vorschriften, die definieren, welche Rechtsansprüche wie viel gelten, welche Gläubiger vor welchen Gläubigern Zugriffsrechte und so weiter haben. Der Staat geht also ganz selbstverständlich davon aus, dass immerzu irgendwelche Geschäfte scheitern und regelt halt die Frage, wer hat dann wie viel Schaden unter welchen Konditionen von diesem Scheitern zu tragen. Das ist erstmal die elementare Abteilung von Aufsicht und Kontrolle, die sich mit der Frage befasst, wie die konkurrierenden Interessen am Kredit, wie die so zusammenkommen, dass daraus haltbare, für beide Seiten nützliche Kreditverhältnisse werden. Die verhindern nicht Scheitern, sondern regeln sämtliche Verwendungsweisen des Kredits von beiden Seiten her bis hin eben auch zum Scheitern. Jetzt ist es ja so, um dann nochmal auf diese Sonderstellung der Bank zu rekurrieren, dass diese Verhältnisse insofern speziell sind, als das Geschäft der Bank ja nie bloß ihr Verhältnis zu ihren Gläubigern und ihr Verhältnis zu ihren Schuldnern betrifft, also nie bloß die Konkurrenzverhältnisse betrifft, in der die Bank selber unmittelbar zu ihren Geschäftspartnern steht, sondern sämtliche dieser Regelungen betreffen immer viel weitergehend die Wirkung solcher Kreditverhältnisse auf die gesamte, im Zweifelsfall vielleicht sogar auf die gesamte Wirtschaft. Und deswegen hat das Recht hier noch eine andere Materie zu regeln als die Definition von Konkurrenzbedingungen, sondern das Recht nimmt sich tatsächlich vor, zu definieren, was eine Bank erlaubterweise tun darf, um sicherzustellen, dass ihre Geschäftspartner in sie Vertrauen haben können. Also ein Einlagensicherungsfonds ist von vornherein nicht bloß eine Regelung, die das Interesse der Bank abgleicht mit den Interessen ihrer Einleger. Es ist gleichzeitig immer schon eine Regelung, die darauf geht, welche gesamtwirtschaftlichen Folgen hat es, wenn eine Bank pleite geht, welche Wirkungen sollen verhindert werden, die dann eintreten könnten. Also denkt der Gesetzgeber, wenn er solche Vorschriften erlässt, immer nie bloß an das unmittelbare Konkurrenzverhältnis und Geschäft und die Geschäftsbeziehung, sondern denkt dabei immer gleich mit an die Wirkungen, die solche Geschäftsbeziehungen auf die grundsätzliche Stellung der Bank zum Wirtschaftsleben überhaupt hat. Ich will das mal in einem Beispiel erläutern, wie Vertrauensstiftung quasi zum Rechtsgut wird. Ein beliebtes Thema jetzt auch in der Krise, Eigenkapitalausstattung. Der Staat erlässt Vorschriften in der Frage, wie hoch muss das Eigenkapital einer Bank sein im Verhältnis zu ihrem Kreditvolumen, und er schreibt sogar vor, welche Sorte Schuldtitel in dieses Eigenkapital eingestellt werden dürfen und welche nicht. Die ändern sich immer mal, diese Vorschriften, das ist aber eigentlich irrelevant. Dass er das überhaupt tut, ist das hier Interessante. Eine Eigenkapitalvorschrift geht prinzipiell auch schon wieder von der spekulativen Natur des Bankgeschäfts aus, als es von einem prinzipiellen Missverhältnis ausgeht zwischen den Summen, die die Banken an Kredit nehmen und vergeben, und den Reserven, die sie dafür halten, mit denen sie quasi beweisen, dass sie zahlungsfähig sind. Die Bank selber hält Reserven. Damit gibt sich die Staatsgewalt aber nicht zufrieden, sondern sie sagt, sie macht die Reserven zur Pflicht und definiert rechtlich deren Quantität und Qualität. Was macht er da eigentlich? Es ist eigentlich irreführend zu behaupten, dass er das Geschäft dadurch solider machen würde. Was er tatsächlich macht, ist, dass er eine allgemeine Konkurrenzbedingung fürs Geschäft definiert. Und die allgemeine Konkurrenzbedingung heißt, das müssen jetzt alle Banken gleichermaßen. Er kennt also die Berechnung der Bank, die sagt, jede Reserve ist eine Kost, jede Reserve ist ein Geld, was gerade nicht zum weiteren Kreditvergeben verwendet werden kann. Je höher die Reserve, desto schlechter die Ausnutzung der Mittel, über die man hat, um mehr Geschäft zu machen. Je niedriger die Reserve, desto riskanter. Und Banken sollen durchaus miteinander in dieser Frage konkurrieren, aber die Konkurrenz soll eben nicht dazu führen, dass Banken unnötig, was unnötig ist, definiert da wieder der Staat, unnötig das Verhältnis von Kreditvolumen und Reserve gegeneinander als Konkurrenzmittel in Anschlag bringen. Und insofern zieht er sowas wie eine Grundlinie ein und sagt so, das ist die feste Basis, von der aus ihr dann konkurrieren und spekulieren dürft. Enthebt die Reserve der Konkurrenz und stiftet damit ein Stück Vertrauen in das Bankgeschäft. Und das Zweite, was er macht, wenn er sagt, diese Papiere dürfen rein und andere nicht, ist, dass er rechtlich eine Unterscheidung zwischen guten und weniger guten Papieren trifft, Also die Behauptung allen Ernstes wagt, wenn er es sagt im Gesetz, dann sind folgende Papiere solide und alle anderen gelten dann ab sofort als unsolide. Das darf man nicht mit einem sachlichen Urteil über den Gegenstand verwechseln, der dort beurteilt wird. Das hat mit der Frage, ob das wirklich stimmt oder nicht, erstmal gar nichts zu tun, sondern ist auch da, zielt auch da auf sowas wie eine vertrauensbildende Maßnahme. Wenn Banken sich an diese staatlichen Vorschriften halten, heißt es, dann ist quasi das, die Tatsache, dass sie das tun, ein Beweis für ihren Willen zum soliden Wirtschaften und damit ein Ausweis ihrer prinzipiellen Vertrauenswürdigkeit sowohl gegenüber ihren Gläubigern als auch gegenüber ihren Schuldnern. Insofern leistet dieses staatliche Vorschriftenwesen schon etwas. Es trägt nämlich zur Vertrauensstiftung in das Bankgeschäft bei. Und ob das nun gerade das Beitragen zur Vertrauensstiftung ins Bankgeschäft, ob das nun gerade eine Schranke der Spekulation ist, darf höchstlichst bezweifelt werden. Weil je mehr Vertrauen in die Bank gesetzt wird, desto freier kann sie sich ja auf den Standpunkt stellen, dass sie dann ihren Kredit ruhig noch ein bisschen zusätzlich ausweiten kann. Das Eigentümliche an den staatlichen Vorschriften hier, das unterscheidet sie zum Beispiel von Vorschriften im Arbeitsrecht oder Ähnlichem, sind, dass diese Vorschriften erstens Konkurrenzbedingungen sind und dass sie zweitens auch als solche gemeint sind. Sind Definitionen dessen, bis wohin, mit welchen Mitteln Banken in der Frage der Ausnutzung ihrer spekulativen Möglichkeiten miteinander konkurrieren dürfen und sollen und ab wo der Staat befindet, dass diese Spekulation zu weit geht. Und die Banken stellen sich zu diesen Vorschriften auch ganz genau so, nämlich das sind Konkurrenzbedingungen und Mittel. Und deswegen, das ist ja auch im Zuge der Besprechung dieser Krise, was sagt der Frankl dazu, Schatten- und Zombie-Bankensystem. Darunter soll man sich ja diese Abteilung Bankgeschäft vorstellen, die eben außerhalb solcher staatlichen Regeln und Regulierungen stattgefunden hat und von der die Merkel jetzt sagt, die soll es in Zukunft nicht mehr geben, also blinde Flecken würde man nicht mehr zulassen. Ja, die Banken, klar, die stellen sich auf den Standpunkt, die staatlichen Vorschriften sind eine Sache. Schauen wir doch mal, was wir so etwas außerhalb dieser Vorschriften oder in großzügiger Interpretation dieser Vorschriften noch alles so an spekulativen Instrumenten entwickeln können. Das tun sie dann auch. Und der Staat steht gar nicht so dazu, wie er übrigens sonst in anderen Abteilungen dazu steht, wenn Leute gegen seine Gesetze verstoßen, dass er sagen würde, das dürfen die auf gar keinen Fall. Sondern er schaut sich das an, was die machen und sagen, einerseits Finanzmarktinnovation nicht schlecht, neue Geschäftsbedingungen. Andererseits riskant, schauen wir mal. Und die Schlussfolgerung heißt, das müssen wir regulieren. Und dieses, das müssen wir regulieren, heißt, man braucht ein neues Gesetz, wo dann wieder für die nächste Finanzmarktinnovation drin steht, was davon erlaubt ist, was davon verboten ist, welche Institute sie machen dürfen.